Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
Ja, und ich bin Petra Köpping.
Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
Wir wollen heute sprechen über
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit,
Politik in Sachsen.
Naja, und was uns als Ministerinnen und Minister so bewegt.
Das ist die A-Seite.
Viel Spaß beim Reinhören.
Hallo Petra.
Hallo Martin.
So sieht man sich dann wieder. Das letzte Mal haben wir noch gemeinsam deinen Geburtstag gefeiert. War sehr, sehr schön. Danke für die Einladung. Mhm. Und heute sitzen wir hier. Die Sonne scheint auch, aber man merkt schon, dass die Kraftreserven langsam zu Ende gehen. Zum Ende des Schuljahres, des Parlamentsjahres, am Ende auch der Legislaturperiode. Wir kommen gerade frisch aus dem Kabinett. Wie ging es dir in den letzten Tagen?
Naja, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ne? Das ist ja ein bekannter Song. Den Eindruck habe ich auch langsam, dass die Aufgaben immer mehr wachsen und wir tatsächlich gucken müssen, wie wir gerade den Berg an Problemen, der vor uns liegt, auch für Sachsen, tatsächlich nochmal miteinander abarbeiten können. Ich bin heute relativ gut drauf, weil wir unsere 20 Millionen für unsere Krankenhäuser, um sie zu stabilisieren, als Pauschalförderung ausreichen durften. Da bin ich dem Kabinett sehr dankbar, dass wir das gemacht haben, obwohl das aus meinem Haushalt geht, um das nochmal deutlich zu sagen. Das ist ein guter Ansatz, dass wir unseren Krankenhäusern, unserer medizinischen Versorgung zeigen, dass wir helfen und unterstützen, soweit wir das eben können. Was nicht heißt, dass der Bund an der Stelle auch aus der Pflicht genommen ist. Mhm. Also insofern war das für mich heute ein ganz guter Tag, was diese Frage betrifft. Was mir Sorgen macht, ist natürlich auf der einen Seite die Wahlergebnisse bei der Kommunalwahl, bei der Europawahl. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich merke irgendwie, dass alle doch so ein bisschen bedrückt sind. Mhm. So würde ich es gerne sagen, zumal bei der Kommunalwahl, Europawahl ja wirklich ganz engagierte Teams unterwegs gewesen sind von den demokratischen Parteien, um dort tatsächlich für ihre Problemlösungen aufmerksam zu machen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass eben nur das Nennen der Probleme entscheidend ist und nicht die Lösung. Und das ist sicher anstrengender, Lösungen zu diskutieren, als eben nur über das Problem zu reden. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Naja, klar steckt uns ja diese Wahlergebnisse noch ziemlich in den Knochen, wobei es war ein bisschen mit Ansage. Ich weiß nicht, was man vorher gedacht hat, was rauskommt. Alle haben ja schon von dem Rechtsruck gesprochen und alle haben auch gesehen, dass bei den Kommunalwahlen das auch durchschlägt. Obwohl das ist ja immer das Faszinierende, dass auf der einen Seite sagt man, zu Recht, dass Kommunalwahlen eher eine Personenwahl ist, weil man die Leute kennt. Auf der anderen Seite siehst du auch bei den Kommunalwahlen, wie auch eine AfD durchmarschiert ist, auch in Orten, wo auch Kandidaten an der Spitze standen, die nie und nimmer der Grund gewesen sind, dass man AfD wählt, aber die Leute wollten. Also es war so eine richtige Machtdemonstration. Man hat sie auch an der Wahlbeteiligung gesehen, bis 80%. Das ist schon eine Machtdemonstration. Ne? Also ja, die Frage ist nur, ob wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen in der Politik aus diesem Wahlergebnis. Denn ich glaube schon, dass für den Osten so eine Mischung zum Tragen gekommen ist aus Verlustangst auf der einen Seite und gekränkten Gerechtigkeitssinn auf der anderen Seite. Und dass man deshalb auch Dinge nicht mehr versteht, die politisch entschieden werden oder wurden. Und dann wird das sozusagen alles auf die da oben kapriziert. Und dann wird alles, was sozusagen zu Institutionen, sogenannten Eliten gehört, schlecht gemacht. Und diese komplette Überforderung führt dazu, dass die Leute sagen, okay, dann wählen wir halt irgendeinen Ausweg. Und das ist so stimmungsgeleitet gewesen. Wie du sagst, es ging nicht mehr um die Lösung. Ja, und man hat ja auch beim Wahlkampf gemerkt, obwohl es ein Kommunalwahlkampf war, ging es nicht darum, wird jetzt hier die Turnhalle gebaut oder was ist jetzt mit der Kommunalstraße, sondern es ging um Krieg und Frieden sehr häufig.
Eindeutig. Mhm.
Und das ist schon nochmal eine große Herausforderung, wie man hier wieder Orientierung und Zuversicht gibt, weil man darf auch nicht in dieses Niedergangsgerede mit einstimmen. Und das betrifft ja nicht nur die AfD, es sind ja leider auch andere dabei.
Ja.
Aber das beeindruckt die Stimmung schon massiv. Ne?
Mhm. Na, ich glaube schon, dass die Parteien tatsächlich auch den Osten nochmal in den Blick nehmen müssen. Carsten Schneider hat das gemacht dieser Tage. Der hat ein sehr schönes Interview dazu gegeben, als der Ostbeauftragte oder der Ostminister, den wir ja in Berlin haben. Ich sag mal so, die Angst, dass man das, was man jetzt in den letzten 34 Jahren geschaffen hat, wieder kaputt gehen könnte, die ist schon groß. So würde ich das gerne nennen, weil das einfach unheimlich anstrengend war für die Menschen. Ob das ihr Häuschen, ihr Garten oder eben auch ihre berufliche Perspektive war oder die Kinder eine gute Ausbildung bekommen haben, das sind ja alles Dinge, die nicht vom Himmel fallen. Da müssen sich Familien anstrengen. Und das schafft man einmal im Leben. Und wenn man gesehen hat, wie schnell so eine Veränderung einhergehen kann wie 1990, wo man sich völlig neu orientieren muss, das schafft man keine zweimal im Leben. Und ich glaube, dass das eine Riesensorge im Osten ist. Und dazu kommt natürlich, dass es weniger Vermögen gibt, dass man also nicht auf Rücklagen zurückgreifen kann, wenn man plötzlich eine große Energierechnung hat. Dass es weniger Erbschaften gibt, wo man eben weiß, na gut, dann kann ich jetzt die neue Heizung eben einbauen, weil 50% Förderung heißt eben auch 50% Eigenanteil. Das vergisst man immer gerne, wenn man solche staatlichen Maßnahmen fasst. Und das macht mir schon Sorgen, dass die Leute Lösungen brauchen, Angebote brauchen, wo sie sagen, da sehe ich eine Perspektive für mich, die es ja gibt. Denn wenn du sie wiederum fragst, wie sie ihre Stadt, ihre Gemeinde, ihren Landkreis sehen, sind sie stolz drauf, was sie da geschaffen haben. Das sind ja nicht wir, das haben ja die Menschen vor Ort geschaffen, wie so eine Gemeinde aussieht. Sie haben mitentschieden in den Gemeinderäten. Und das jetzt so ein Stück nach unten zu fahren, das macht mir Sorgen, wenn eben Parteien in Gemeinderäten, in Kreistagen sitzen, die eben diesen Anspruch nach vorne, zukunftsorientiert zu arbeiten, nicht haben. Und das ist aus meiner Sicht meine größte Sorge. Und dafür müssen wir beitragen, dass wir einfach sagen, wir sind diejenigen, die Lösungen anbieten und die auch wissen, dass es geht. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo ich glaube, da haben wir jetzt in den nächsten Wochen viel zu tun. Denn wir haben ja noch unsere sächsische Wahl, das kann man ja schon an der Stelle nochmal erwähnen. Und da werden wir diesen Zukunftsoptimismus zeigen müssen. Ich habe das jetzt mal gemerkt, als ich wirklich so ein bisschen gesagt habe, was alles geworden ist in Sachsen. Da gab es das erste Mal wirklich Beifall. Sonst war es immer, ja, wir schimpfen mal alle gemeinsam auf sonst wen. Und das war hier, wo man gesagt hat, nee, wir wollen auch wissen oder sehen es ja auch. Und gerade in deinem Bereich ist ja unheimlich viel passiert an Ansiedlungen und an Zukunftschancen. Und die dürfen wir uns nicht verbauen.
Also wenn man sich jetzt wirklich das Kommunalwahlergebnis nochmal anschaut, das ist natürlich trotzdem auch differenziert. Du hast da Regionen, wo ich mal sage, da ist es auch glimpflich gelaufen. Wobei überall eine AfD durchmarschiert ist. Und das hat weniger was mit den Personen zu tun, als mit der Stimmungslage, die du beschrieben hast. Auf der anderen Seite gibt es eben auch für die SPD relativ vernünftige Wahlergebnisse und so weiter. Ich bin selber Kreisrat geworden. Also,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Ich finde das, also dir muss ich das nicht sagen, als ehemalige Bürgermeisterin und Landrätin.
Und Kreisrätin.
Wie gut sozusagen Kommunalpolitik für das eigene politische Verständnis ist. Also ich war ja auch mal lange Zeit Gemeinderat und das fand ich immer das Überzeugende, dass diese Unmittelbarkeit deiner Entscheidung. Das heißt, du warst mit deinen Entscheidungen viel näher dran, weil du auch gesehen hast, also wenn wir die Sanierung der Grundschule beschlossen haben, dann hast du, wenn du dann vorbeigefahren bist, das Gerüst gesehen, was du mit beauftragt hast und so etwas. Also dieses Unmittelbare von Kommunalpolitik, ne, das ist etwas, was natürlich in der Landespolitik häufig fehlt, weil da wird es dann immer etwas abstrakter. Und jetzt muss man nur sehen, dass man wirklich auch die Leute stärkt, weil ich habe ein bisschen auch die Sorge, dass die Stimmungslage massiv auch auf die Leute drückt, die Verantwortung übernehmen im konstruktiven im Sinne. Und die sind dann schnell ausgebrannt. Und wir müssen uns auch gegenseitig motivieren, gerade in dieser Zeit der Veränderung. Ich glaube, wir haben in jedem Podcast jetzt genau die Abteilung Zuversicht in den Mittelpunkt gestellt. Weil darum geht es ja. Man darf nicht Teil des Niedergangsgerätes sein. Die Leute wollen ja auch Orientierung. Die wollen auch sehen, wofür man ist. Und das, ich glaube, die große Aufgabe, die wir uns ja vorgenommen haben, und die ist wichtiger denn je, in diesen ganzen Zeiten der Veränderungen geht es gar nicht darum, die Veränderung in Frage zu stellen, weil wir leben mittendrin. Ob die Demografie, also die Bevölkerungsentwicklung, ob die Digitalisierung, der Klimawandel und so etwas, wir sind mittendrin und dazu kommen die ganzen globalen Veränderungen. Unsere Aufgabe ist, den Menschen die Sicherheit zu geben, dass sich jemand darum kümmert, dass diese Veränderungen in ihrem Sinne positiv gestaltet werden. Das sagen wir wahrscheinlich jetzt bei jedem Podcast, aber das muss auch meiner Meinung nach unser Credo sein, weil man sieht ja, dass andere ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, den Leuten diese Orientierung und Sicherheit zu geben.
Ja, da sind wir ja nochmal beim Thema. Wir hatten ja die letzte Landtagssitzung, wir hatten die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, die ja doch dann in der Presse recht viel negative Kommentare bekommen hat, weil es eben auch wieder in die Richtung gegangen ist, was alles nicht läuft und wo man alles andere verantwortlich machen kann. Und ich glaube, wir beide sind Politikerinnen und Politiker, die schon immer sagen, ich bin eine Landesministerin, du bist ein Landesminister. Wir haben für die und die Themen Verantwortung. Und es ist unsere Aufgabe, die voranzutreiben an der Stelle. Ich kann auch trefflich gerne mal über die EU schimpfen oder über Berlin schimpfen oder für Bürgermeister oder Landrat. Aber letztendlich ist es meine Verantwortung, was ich in meinem Bereich mache. Und dazu haben wir zu stehen. Und da finde ich, gerade über die Krankenhausfinanzierung gesprochen, dass wir da wirklich auch drum kämpfen, dass diese Dinge kommen. Und das will ich auch sagen. Und deswegen hat es mich ein bisschen verwundert, dass in der Regierungserklärung nicht abgehoben worden ist auf die vielen Erfolge, die wir in Sachsen durchaus haben. Wenn man die ostdeutschen Bundesländer sich anguckt, dann ist Sachsen ein Erfolgsmodell. Und insofern, da gehören viele Kräfte dazu. Das macht auch nicht einer alleine. Auch das habe ich so ein bisschen vermisst, dass man tatsächlich den Landtag einbezieht. Mensch, Leute, mal danke für eure Arbeit, aber auch im Kabinett, dass man eben tatsächlich auch die Kabinettsmitglieder, die alle in ihren Bereichen kämpfen und versuchen, ihre Dinge nach vorne zu bewegen, dass das einfach mal gewürdigt wird. Ich meine, wir reden viel von Anerkennung und von Ähnlichem. Das gilt aber eben auch für Politikerinnen und Politiker im Landtag oder im Kabinett.
Jetzt hast du natürlich mit der letzten Landtagssitzung und der Regierungserklärung schon nochmal den Bogen gespannt, weil wir sind nun tatsächlich mit dem Podcast am Ende der Legislaturperiode und schauen jetzt auch ein bisschen zurück. Du hast vorhin schon gesagt, wir haben noch eine Landtagswahl, aber da kann man ja jetzt heute auch mal ein bisschen Bilanz ziehen. Also wenn du dir mal vorstellst, als du vor 5 Jahren als Sozialministerin berufen wurdest, was du dir damals vorgenommen und vorgestellt hast, und wenn du dir jetzt mal die 5 Jahre Revue passieren lässt, sind ja auch einige Ereignisse dazwischen gekommen, die nicht planbar waren. Was ist denn dein persönliches Fazit?
Naja, erstmal war ich dir sehr dankbar. Du warst ja damals in der Rolle, auch in der Partei zu sagen, wer für was Minister werden könnte oder Ministerin werden könnte. Und ich war ja vorher Integrationsministerin und hatte dann doch eine sehr schwierige Zeit, auch in dieser Zeit, weil eben viele Flüchtlinge nach Sachsen gekommen sind, wo man schon sagen muss, dass Sachsen darauf nicht vorbereitet war. Und wir viele neue Prozesse, Förderungen und Ähnliches einleiten mussten. Und ich dachte, das wird ein bisschen leichter als Sozialministerin, wo man eben auch für das Thema Gesundheit zuständig ist. Ich habe mir natürlich die Gesetze vorher angeguckt, die zum Teil 30 Jahre alt waren. Ein Krankenhausgesetz, ein Psychiatriegesetz und Ähnliches. Und das sind alles Baustellen, wo ich gedacht habe, da kann man richtig was bewegen. Ja, und dann kam im Dezember, sind wir quasi berufen worden. Dann kam als erstes die afrikanische Schweinepest. Das war nämlich die erste Katastrophe, die wir hatten. Auch eine Geschichte für Sachsen, die vielleicht nicht den Bürger, der in Leipzig wohnt, berührt, aber die Bürger, die in der Oberlausitz wohnen, berührt. Wenn man dort durch die Landschaft fährt, sieht man, wie viele, ich sage immer Flatterbandzäune, da stehen mit diesen blauen Bändern, die einfach verhindern sollen, dass die afrikanische Schweinepest sich ausweitet auf ganz Sachsen und natürlich auf andere Bundesländer. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, aber es war so die erste Katastrophe. Und dann kam die zweite, die dann wirklich für jeden Auswirkungen hatte, das war Corona. Und das war schon eine Zeit, also da muss ich ehrlich sagen, diese 2,5 Jahre, die haben fast alles andere zum Erliegen gebracht. Wir haben in der Zeit 63 Verordnungen verabschiedet. Es gab viele Maßregelungen für die Bevölkerung, die schmerzhafte Eingriffe waren. Wir hatten viele Todesfälle zu beklagen, 17.000 in Sachsen. Das ist die größte Zahl prozentual gesehen in ganz Deutschland, wo Menschen an und mit Corona verstorben sind. Dadurch hat sich das Lebenserwartungsalter in Sachsen abgesenkt, bei den Männern um 1,5 Jahren, bei den Frauen um 1 Jahr. Und es gab natürlich auch viele Dinge, wo Menschen gesagt haben, das will ich nicht, das widerspricht meinem Gefühl an Freiheit, meinem Gefühl an Demokratie, was es ja tatsächlich auch teilweise war. Wir mussten ja Einschränkungen vornehmen. Und deswegen gehört für mich, was das betrifft, natürlich dazu, und das habe ich nun schon, glaube ich, auch 100 Mal gesagt, wenn ich es mal ein bisschen übertreiben darf, aber dass wir eine Aufarbeitung machen der Corona-Zeit durch eine Enquete-Kommission, das war mein Vorschlag schon vor 1 Jahr, um dann tatsächlich mal rauszufiltern, was war sinnvoll, was war gut, was war notwendig, aber was könnte man in Zukunft besser machen, zum Beispiel was Bevorratung betrifft, was das oder zum Beispiel, wer trifft denn Entscheidungen? Wenn der Bund entscheidet, was sind dann die Entscheidungen im Land wert? Wenn die Ministerpräsidentenrunde entscheidet, was sind die Entscheidungen im Land wert? Und natürlich auch, wie sich die Erkenntnisse entwickelt haben. Auch da gab es ja einen Prozess, wo man gesagt hat, naja, ist das alles richtig aus heutiger Sicht, aber man muss immer die Erkenntnisphase auch dazu nehmen, bis hin zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die wir im Übrigen in Sachsen nie vollzogen haben, sondern immer gesagt haben, die Versorgungssicherheit steht an erster Stelle. Also das sind alles Fragen, die uns 2,5 Jahre beschäftigt haben. Und trotzdem haben wir parallel dazu, wenn du daran denkst, Schulsozialarbeit, ein wirkliches Programm, was die SPD sich ins Wahlprogramm geschrieben hat, die wir verdoppelt haben. Und wo wir jetzt auch wissen, das ist erst die Hälfte des Erreichten, weil wir merken, welche positive Wirkung die auf Kinder, Jugendliche in den Schulen hat. Dass inzwischen alle Schulformen, also die Grundschulen, die Gymnasien, aber auch die Berufsschulen, Förderschulen, Bedarf anmelden, dass dort eine Schulsozialarbeit stattfindet. Weil eben diese Überforderung, von der du vorhin gesprochen hast, auch für Kinder und Jugendliche zutrifft.
Na klar, massiv.
Na, wir haben eine Studie des DAK, also der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die uns gezeigt hat, wie viele Stunden schon 10-Jährige am Handy verbringen und wie diese Zeit wächst, wenn sie dann eben 14 oder 16 Jahre alt sind. Und das zeigt einfach, welche Einflüsse von außen auf Kinder und Jugendliche da sind, die am Ende die Eltern gar nicht mehr überschauen und übersehen und Kinder und Jugendliche oft nicht einordnen können. Also das sind mal so Fragen, die wir dort gemacht haben. Aber natürlich auch ein Krankenhausgesetz für Sachsen. Ich habe es gerade erwähnt, 30 Jahre alt gewesen, um wirklich eine Ordnung für die Zukunft herbeizuführen. Weil wir wissen, dass wir nicht in jedem Dorf mehr einen Hausarzt haben werden. Aber die Verknüpfung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung mit Pilotprojekten, mit Vereinbarungen, mit Abkommen, das ist eine wichtige Vorstufe, die wir dort geleistet haben. Die setzen wir gerade auch schon um. Also ich denke, man kann nie zufrieden sein, aber wir haben trotzdem viel auf den Weg gebracht, die sich für den Menschen in Sachsen unmittelbar auswirken. Hm. Ich kann jetzt nur einen Teil nennen, sonst brauche ich
aber
den Podcast alleine.
Worauf bist du besonders stolz? Also wenn du jetzt zurückschaust und sagst, okay, das ist so ein bisschen mein Vermächtnis, das ist das, wo ich besonders stolz bin, was du geschafft hast.
Also das ist für mich schon der Bereich des Gesundheitssystems, wo wir wirklich mehr, und das merke ich immer, wenn ich mit anderen Bundesländern zusammen bin, auch mit unseren Nachbarbundesländern, dass wir da mehr erreicht haben als die anderen schon. Wir haben die Landarztquote eingeführt, wir haben ein 20-Punkte-Programm aufgelegt. Ein großes Sorgenkind ist für mich noch das Thema Pflege, wo wir eine Sozialstudie gemacht haben, die auch sehr umstritten in Sachsen war, zum Beispiel von den Landkreisen, die gesagt haben, nee, bei uns sieht es viel besser aus. Es hat ja nichts damit zu tun, was schlecht aussehen zu lassen oder gut aussehen zu lassen, sondern damit was zu tun, was muss ich denn vorbereiten. Und da ist es bei der Pflege so, dass wir jetzt ca. 320.000 pflegebedürftige Menschen in Sachsen haben. Auch wieder bundesweit eine der größten Anteile, die wir haben, und 2035 bereits bei 350.000 liegen. Und das sind Entwicklungen, wo man sagt, das ist der pflegebedürftige Mensch, okay, aber irgendjemand muss ja die Arbeit machen für den, dass er gepflegt werden kann. Und diese Diskussion zur Pflege, die werden wir gesellschaftlich führen müssen. Wie wollen wir mit Menschen, die pflegebedürftig, die hilfsbedürftig sind, umgehen? Das wird eine gesellschaftliche Diskussion sein. Und da nützt nicht nur ein Gesetz, was Berlin verabschiedet, das ist notwendig, damit die Belastungen für die Menschen, die Pflege brauchen, erträglich und machbar sind. Aber es ist auch eine gesellschaftliche Diskussion.
Also man darf sich ja selber nicht loben. Man kann es schon, aber das macht man ja selten. Ich darf dich loben, weil ich ja nun wirklich in den letzten Jahren so intensiv mit dir zusammengearbeitet habe. Und ich glaube, gerade in diesen so krisenhaften Legislaturperiode. Also wie schon gesagt, du hast ja gesagt, mit Schweinepest fing es an. Man hatte ja das Gefühl, dass du krisenerfahren bist, weil ja das vorher schon mit der Situation, mit den großen Flüchtlingszahlen, die auf uns zugekommen sind, natürlich schon zu handeln war. Aber dass bei dir immer das Gefühl da war, dass du trotz dieser ganzen Krisen deine Haltung nie verlierst, warum du das machst. Also diese menschenzugewandte Haltung, ja, und vor allem auch dieser notwendige Pragmatismus, Dinge konkret zu klären, ne? Wie du gerade sagst, Krankenhausgesetz, was über 30 Jahre alt ist. Und du hast ja Themen angefasst, die nicht nur Freude macht und wo dann auch vor Ort immer mal auch Widerstände gegeben hat und so etwas. Dein großer Vorteil war natürlich, dass du auch aufgrund deiner kommunalpolitischen Erfahrungen schnell ein Miteinander organisieren konntest und so etwas. Also ich glaube, dass der Begriff in deinem Ministerium sozialer Zusammenhalt eben in deinem Haus nicht nur ein Begriff ist, sondern eben durch dich gelebt. Also von daher hat Sachsen wirklich mit dir einen Riesengewinn als Ministerin gehabt.
Vielen Dank, lieber Martin. Aber ich will dich auch loben. Also nicht, weil
ich habe dich jetzt nie gelobt, damit
du bist du schon vielleicht, aber ich will das auch tun. Ich will das gerne auch tun, weil wenn ein Krankenhaus digitalisiert werden soll, braucht es Leitungen dafür. Mhm. Sonst kannst du nicht digitalisieren. Und ich glaube, dass gerade du in deinem Bereich, und da würde ich dich ja auch gerne nach deiner Bilanz mal fragen, auch Voraussetzungen geschaffen hast in Sachsen. Und das ist leider immer unser Schicksal. Wir schaffen Voraussetzungen und ein anderer, wenn wir es nicht selber können, erntet. Deswegen wollen wir ja weiter gerne ernten. Aber das ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, das ist manchmal für den Einzelnen, der dann nur sagt, bei mir ist das geworden, bei mir ist das geworden, bei mir ist das geworden. Und viele sind eben auch Voraussetzungen, die geschaffen wurden. Ich glaube, so viele Ansiedlungen, wie du in den letzten 5 Jahren geschaffen hast, oder 10 Jahren, muss man ja für dich sagen.
Also begleitet, muss man ja sagen. Ja. Das sind.
Naja, das war aber federführend dein Haus. Also das will ich auch mal hervorstellen. Ne? Aber erzähl doch mal, bist du besonders stolz?
Ich bin, sagen wir so, ich habe ja auch einige Krisenjahre mitbegleiten müssen, weil Corona hat die Wirtschaft ja genauso mitgetroffen und da stand ich auch ziemlich unter dem Feuer, weil wir auch in Sachsen eben andere Wege gegangen sind, weil wir immer gesagt haben, was ist das eigentliche Problem unserer Unternehmen? Die brauchen Liquidität, die brauchen Geld, wenn gerade sie nicht mehr wirtschaften können, wie können die denn überhaupt noch ihre Sachkosten bezahlen? Also damit haben wir ja vor allem argumentiert und da ging es jetzt weniger darum, ob man denen eine Förderung gibt, sondern überhaupt erstmal Möglichkeiten, Zugang zu Geld und wir haben ein Darlehensprogramm statt ein Förderprogramm gemacht, aber damit in mehr Geld organisiert und im Nachhinein hat sich herausgestellt, unser Weg war richtig, auch wenn ich damals massiv kritisiert wurde. Mhm. Und man sieht eben auch, unsere Wirtschaft ist gut durch die Krisen gekommen. Es gab keine Insolvenzwelle. Und jetzt hast du die Situation, die natürlich nochmal viel, viel größer und schärfer für unser Unternehmen war, dass durch den Krieg Russlands in der Ukraine die Energiepreise massiv durch die Decke gegangen sind, was wirklich eine große Herausforderung war. Sowohl für private Haushalte, wie eben auch für Unternehmen. Und diese Kombination zwischen diesen Themen, die wir mit der Transformation verbinden, ne? Digitalisierung, Arbeitskräftemangel, wie schaffen wir das mit dem Klimawandel, dass unsere Unternehmen auch noch in Zukunft vernünftig produzieren können, zusammen mit diesen ganzen aktuellen Herausforderungen in der Außenpolitik, den Energiepreisen, das hat schon die Arbeit der letzten Jahre bestimmt. Mhm. Aber ich bin immer mit der Haltung rangegangen, dass wir in Sachsen ein herausragendes Potenzial haben. Ja. Wir haben eine robuste Wirtschaft, wir haben eine exzellente Forschungslandschaft. Also wenn du unsere Institute, unsere Hochschulen anschaust, da können andere sich die Finger lecken. Das ist super, was wir hier haben. Also ich habe immer auf das Potenzial gesetzt und nicht in dieses Gesang mit eingestimmt, dass alles nur hier den Bach runtergeht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und deshalb bin ich auch stolz darauf, dass wir erstens unsere Wirtschaft gut durch die Krisen geführt haben, begleitet haben und zum anderen, dass die Voraussetzungen in Sachsen für die nächsten Jahre wirklich gut sind. Ich habe vor ein paar Jahren gesagt, es geht darum, einfach mal einen Vorsprung Ost zu generieren. Mhm, wir sind jetzt genau an dieser Stelle. Ja. Wir sehen jetzt an der Stelle, dass zum Beispiel die Elektromobilität mit Sachsen verbunden wird. Wir sind jetzt an einer Stelle, wo wir zu den Top 3 Bundesländern beim Thema Wasserstoff gehören. Sachsen wird 2 Jahre vor Bayern und Baden-Württemberg grün Wasserstoff haben, weil wir die Pipelines haben, weil wir die Unternehmen haben. Wir haben hier Unternehmen wie Sunfire, das war mal ein Start-up, ich habe die begleitet, da waren die noch ein Start-up und heute sammeln die Millionen Gelder ein, um zu investieren. Vor kurzem haben wir jetzt wieder einen Darlehensvertrag von der Europäischen Investitionsbank mit Sunfire unterschrieben, 100 Millionen Euro. Wir haben, die bauen Elektrolyseure, die sind die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Wasserstoff produzieren kann. Die sitzen hier in Dresden. So, und das sind so die Erfolgsgeschichten. Mhm. Dazu kommen die Halbleiterindustrie. Und alleine, was jetzt an Investitionen, Bosch, Infineon, Beiersdorf, jetzt TSMC, über 16 Milliarden Euro Investitionen. Ja, nur diese 4 Unternehmen. Mhm. Wenn du jetzt nochmal schaust, was in den nächsten Jahren insgesamt hier in Sachsen zusätzlich investiert wird, über 30 Milliarden Euro. Mhm. Das sind doch Erfolgsgeschichten. Und darauf bin ich auch stolz. Und genauso bin ich stolz auf die kleinen Dinge, die mal passieren. Und das ist der Fußgängerüberweg in Moritzburg, um jetzt mal sozusagen ein sehr kleines Projekt zu beschreiben, wo ich gegen alle Widerstände, das muss man sich vorstellen, man wollte einen Fußgängerweg verhindern, weil die Blickachse aus Denkmalschutzgründen nicht gewährleistet ist. Also Sicherheit geht ja noch vor, bitte. Ja? Und das haben wir auch geschafft. Es gibt jetzt einen Fußgängerweg. Und ich bin massiv glücklich und stolz auf das Bildungsticket. Wie viele Jahre Absolut. Habe ich für das Bildungsticket gekämpft? Und dann habe ich natürlich eben auch dieses Bildungsticket jetzt mit 15 Euro, was wirklich eine ganz klare finanzielle Entlastung für Familien ist. Weil es war ja nun so, du musstest dir eine Monatskarte kaufen und die Familien, die zum Beispiel in einem Verkehrsverbund gewohnt haben und die Schule in einem anderen waren, die brauchten sogar zwei. So. Und das ist doch Wahnsinn. So, und mit dem Bildungsticket ist das eine riesengroße Entlastung. Und zu meinem Vermächtnis gehört sicherlich auch die Neubaustrecke Dresden-Prag. Und da kommt genau das zum Trag, was du gesagt hast. Ohne mich würde es diese Neubaustrecke nicht geben. Mhm. Weil als damals, der Grundgedanke kam nicht von mir. Das haben schon meine Vorgänger diskutiert. Die wollten unbedingt eine Neubaustrecke haben. Aber die Deutsche Bahn, die Bundesregierung haben gesagt, ist nicht prioritär, wir wollen andere Strecken. Und ich habe gemeinsam mit Herrn Grosch, das ist der EU-Koordinator, der den Korridor auch wollte, haben wir Gutachten gemacht und wir haben den Bund und die Bahn überzeugt. Und deshalb sage ich, ohne mich würde es diese Neubaustrecke nie geben. Ich hoffe, dass ich als alter Großvater mit meinen 20 Enkelkindern dann irgendwann mal die Strecke mit einweihen darf. Das ist so ein Projekt. Ich habe es mit auf den Weg gebracht. Den Erfolg werden andere ernten, aber ja. Das Los teilen wir. Also ich ziehe wirklich ein positives Fazit und denke aber, und das geht ja genauso, wir sind mittendrin in den Veränderungen. Und Veränderungen halten sich nicht an Legislaturperioden. Mhm. Es geht darum, wie kann man diese Aufgabe vernünftig weitermachen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das gemeinsam schaffen. Jetzt hast du vor uns aber trotzdem noch mal ein Stichwort genannt, weil ich denke, man darf halt nicht nur zurückblicken. Ich denke, das ist eine gute Basis. Aber du hast schon noch ein paar Themen vor uns genannt, die gerade sehr wichtig sind, auch um den Menschen die Sicherheit zu geben, dass das in ihrem Interesse geregelt wird. Und da wir nun ein Bundesland sind, was immer älter wird, spielt natürlich das Thema Pflege eine ganz entscheidende Absolut. Frage. Mhm. Das ist ja gerade ein Thema, was dich auch aktuell massiv betrifft. Krankenhäuser, mhm. Pflege. Mhm. Heute hast du einen großen Erfolg im Kabinett geschafft, dass du das Geld für die akute Unterstützung der Krankenhäuser hinbekommst. Aber wie geht es mit der Pflege weiter? Mhm. Pflegereform ist ja nun...
Naja, die Pflegereform, die muss kommen, aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es eben doch jeder Vierte in Sachsen eine Pflege braucht in Zukunft. Und das ist eine Größenordnung, wo man schon sagen muss, da müssen wir uns gesellschaftlich positionieren, wie wir das machen wollen. Das eine, was wir getan haben, das kann man ja auch schon mal sagen, wir sind eines der ersten, nein, überhaupt das erste Bundesland, was die Kurzzeitpflege fördert in Sachsen. Das bedeutet, dass pflegebedürftige Angehörige, denn nur 30% der Menschen sind ja in Pflegeheimen, aber die anderen leben zu Hause, dass die Angehörigen, die wirklich eine Riesenlast tragen, dass die einfach sagen können, ich muss mal mich erholen, ich muss mal in Urlaub fahren und diese Kurzzeitpflegeplätze nutzen können. Die wollen wir flächendeckend in Sachsen schaffen. Dafür haben wir dieses Förderprogramm geschafft, was dazu führt, dass diejenigen, die diese Plätze nutzen, nicht nur Zeit für sich bekommen, sondern auch preiswerter ihren Angehörigen dort unterbringen können als in der Vergangenheit. Also das ist ein Projekt, da bin ich auch recht stolz drauf. Das müssen wir jetzt umsetzen, das ist ganz neu. Das heißt, da muss dran gearbeitet werden. Das Zweite ist natürlich die Pflegekräfte selber. Da müssen wir in die Ausbildung reingehen. Wir haben nach wie vor Pflegehelfer, die bei uns eine längere Ausbildung machen als in anderen Bundesländern. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir diese Ausbildung verändern müssen. Da sind wir dran mit dem Kultusministerium. Das ist also eine Aufgabe, die noch nicht abgeschlossen ist. Die müssen wir noch leisten, um dann tatsächlich zu sagen, wer Pflegehelfer werden möchte. Oft sind das Menschen, die aus anderen Berufen kommen, die nochmal umschulen wollen. Weil Pflege, das kann man auch so ein bisschen sagen, ist natürlich krisensicher, weil es diese Bedarfe einfach immer gibt. Und dass wir dort eine einjährige Ausbildung anbieten. Mhm. Was die Kosten betrifft, das muss der Bund regeln. Und da müssen wir wissen, wir haben jetzt 6,4% Pflegebeitrag, den wir bezahlen als Sozialversicherungsbeitrag. Der wird wohl für die Perspektive so nicht reichen. Nun bin ich aber immer ein Verfechter, der sagt, nee, die Menschen sind schon sehr belastet. Deswegen muss es eine Drittelung der Kosten geben. Und eine der Kostenpunkte wird sein müssen, dass eben diese Beitragsbemessungsgrenzen, das heißt, bei einem bestimmten Einkommen hört der Beitrag auf, dann wird er nicht gesteigert. Und da frage ich mich, warum man diese Grenze nicht nach oben setzen kann. Weil Menschen, die mehr verdienen, die können auch mehr einzahlen in Sozialversicherungsleistungen. Das ist eine relativ unkomplizierte Möglichkeit, tatsächlich zu mehr Geld im System zu kommen, ohne den ganz normalen Menschen zu belasten, sondern wirklich die zu belasten, die mehr Einkommen haben. Ein anderer Weg wird sein, dass sowohl der Bund als auch die Länder sich an Pflege beteiligen müssen. Wir haben es jetzt so, dass alle Investitionskosten in einem Pflegeheim auf den zu Pflegenden umgelegt werden. Das sind im Monat bis zu 400, zwischen 400 und 700 Euro. Und das sollte nicht auf den zu Pflegenden umgelegt werden, sondern das sollte durch den Bund und das Land aufgeteilt werden als Investitionskosten. Es hat es mal gegeben, so ein Investitionsprogramm für Pflegeheime in den 90er Jahren auch. Das ist gänzlich weg. Und da finde ich, können sich Bund und Land nicht aus der Verantwortung stehlen. Auch das müssen wir in der Zukunft leisten, damit Pflege für jeden tatsächlich auch bezahlbar wird. Bei dem bezahlbar muss ich immer ein bisschen einhaken. Jeder kann in ein Pflegeheim, der es braucht. Aber wenn ich dort als älterer Mensch hinkomme und mein Häuschen angespart habe, was ich vielleicht meinen Kindern oder Enkeln vererben wollte, als ich bin doch eure Oma, ich bin doch eure Mutter, und muss das dann verrechnen mit Pflegeleistungen, darf nur 10.000 Euro behalten, dann ist das für denjenigen eine große Ungerechtigkeit, eine große Schmach. Und das möchte ich nicht mehr. Also ich möchte nicht, dass dieser Selbstbehalt, den man haben kann, eingerechnet wird in Pflegeleistungen. Das ist so ein Punkt, der mir immer wieder von den Menschen gesagt wird, dass das richtig wehtut, dass man so dieses kleine Vermögen, was sich der ältere Mensch oft auch wirklich für seine Enkel, für seine Kinder angespart hat, dass das dort mit aufgebraucht wird. Da brauchen wir eine Neuregelung, wie wir das bei anderen Bereichen im Sozialbereich auch gemacht haben. Also da würde ich mich sehr dafür einsetzen, weil ich immer wieder merke, dass das die alten Menschen sehr belastet. Die schämen sich dafür, dass sie plötzlich nichts mehr haben, nicht mal ein Weihnachtsgeschenk vielleicht kaufen können. Und das ist keine gute Situation. Wir haben Einrichtungen, wo 50% der Pflegebedürftigen auf Sozialleistungen angewiesen sind, obwohl sie ein Leben lang gearbeitet haben. Hm. Und da stimmt was nicht. Und genau das ist eine Bundesgeschichte, die müssen wir angehen mit der Pflegereform Stufe 2. Und das muss auch schnell gehen. Gerade hier im Osten, weil wir immer weniger oder niedriger Gehälter auch für die Pflegerinnen und Pfleger hatten, steigen die Beiträge rasant, viel schneller als im Westen, die schon hohe Tarifabschlüsse hatten. Und deswegen ist das Problem hier besonders akut und da müssen wir gegenwirken. Da kann auch das Land Sachsen überlegen. Es gibt Bundesländer, die leisten dort einen Eigenbeitrag, indem man einen Pflegegeldzuschuss zahlt für Menschen, die im Pflegeheim leben. Das ist manchmal 100 Euro, 150 Euro, das ist nicht viel, aber es zeigt, dass der Staat die Menschen, die ihr Leben hier aufgebaut haben, die den Staat mit aufgebaut haben, anerkennt und würdigt. Und insofern sind über solche Dinge nachzudenken und das sind die Wege, über die wir reden müssen. Um das mal wirklich, ich kann nur Ausschnitte, weil es so ein großes Themenfeld ist, davon nennen, wo ich aber weiß, durch die Gespräche mit den Bürgern und Bürgern, was sie gerade besonders belastet. Und das ist eine Aufgabe, die steht vor uns. Denn wir wollen, dass unsere Menschen, manchmal, das muss ich noch erwähnen, höre ich auch, dass so gesagt wird, ja, das war zu DDR-Zeiten alles anders. Und da sage ich immer, da hätte ich jetzt gerne mal ein Museum, wie ein Pflegeheim zu DDR-Zeiten aussah. Das wünscht sich nämlich niemand zurück. Wir versorgen die alten Menschen gut, das machen wir. Aber wenn es eben dazu führt, dass Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht in eine Pflegeeinrichtung kommen und dann zu Hause verwahrlosen und vereinsamen, dann kann das nicht unser Weg sein. Das trage ich nicht mit. Und deswegen müssen wir uns da stark machen, dass genau für die Menschen, die das brauchen, betrifft übrigens nicht nur ältere Menschen, sondern auch Menschen mit Behinderung und Ähnlichem, dass wir die Menschen wirklich würdig in unserer Gesellschaft versorgen. Und das können wir uns als Deutschland auch leisten. Ja, also das vielleicht mal noch zu dem Thema Pflege. Du merkst, das ist ein Riesenthema, was mich auch umtreibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Was machst du denn in den nächsten Tagen und Wochen bis zu den Sommerferien noch Schönes?
Du wolltest mich erst fragen, was mir jetzt wichtig ist.
Ach so, Entschuldigung.
Steht auf meinem Zettel.
Das steht auf deinem Zettel. Ne? Ich hätte dich nämlich gefragt, was würdest denn du machen, wenn die SPD in Sachsen mal eine Mehrheit hätte? Aber wir müssen ja hier dienstlich bleiben.
Ja, genau. Nein, wir machen das ja alles ganz akkurat. nein, danke für die Frage, was jetzt wichtig ist. Genauso wie du,
die andere kommt noch,
genauso wie du zu Recht den großen Bereich Pflege nimmst, weil das betrifft nun mal die Menschen unmittelbar und wir werden nun mal älter, gehöre ich jetzt vor allem zu denjenigen, die mitkämpfen dafür, dass man in Deutschland in Wachstum investiert. Und da mache ich jetzt nicht nur die Kulturdebatte, bist du für die Reform der Schuldenbremse, ja oder nein, Klammer auf, ich bin dafür. Mir ist inzwischen der Weg, egal ob über die Reform der Schuldenbremse, über ein Sondervermögen, über Staatsanleihen, ist mir völlig egal. Wir müssen massiv in investieren. Und das ist ja jetzt nicht nur ein Ruf, den ich jetzt als Wirtschaftsminister oder als Politiker loswerde, sondern selbst konservative Wirtschaftswissenschaftler fordern das. Selbst der BDI hat letzte Woche ein 400 Milliarden Investitionsprogramm eingefordert, und zwar von Kommunen, Land und Bund. Der Investitionsbedarf ist enorm, und das sind ja jetzt nicht nur Straßen, man muss sich ja nur die Deutsche Bahn angucken, sondern es geht auch um eine moderne Infrastruktur, die unseren Unternehmen hilft, im 21. Jahrhundert die Herausforderungen zu schaffen. Das ist ein Glasfasernetz, wobei da bin ich, das gehört schon mit zu meinen Erfolgsgeschichten, ja, mit, dass es uns gelungen ist, für ganz Sachsen die Finanzierung für ein Glasfasernetz sicherzustellen. Aber es gehört genauso ein Wasserstoffpipeline-Netz dazu. Das gehört Investitionen in moderne Technologien und so weiter und so fort. Ein riesengroßer Bedarf. Und das ist das, was ich gerade als die größte Herausforderung mit sehe. Denn das alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, im Sinne von, es muss etwas erwirtschaftet werden, bedeutet ja vor allem, dass wir in diesem globalen Wettbewerb zwischen China und Nordamerika aufpassen müssen, dass wir dort nie untergehen, weil Europa es nicht schafft. Und Deutschland ist der Motor in Europa für die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist gerade mein großes Thema. Wir müssen wirklich in Wachstum investieren. Ich glaube, das war so das Beispiel, was du ja ganz am Anfang gebracht hast, als es um die Stimmung ging. Es geht am Schluss immer ums Konkrete. Mhm. Also die Leute wollen sehen, was sich konkret verändert. Nicht nur, dass darüber geredet wird, sondern dass man etwas macht. Und dass man vor allem das Machbare in den Mittelpunkt stellt und bitte, dass es auch gerecht zugeht. Das, glaube ich, das ist so das Credo, was man aus diesen ganzen Stimmungslagen herauslesen kann. Und das ist auch natürlich ein Thema, was mich gerade massiv umtreibt. Mhm. Und auch wir, ich will nie den Ministerpräsidenten nachmachen, der immer nur nach Berlin schielt, wobei dort sind Grundentscheidungen zu treffen. Ne? Stichwort Schuldenbremse oder den Haushalt insgesamt. Aber auch wir in Sachsen können anders und besser investieren. Ich habe ja vorgeschlagen, dass man mal eine Investitionsgesellschaft gründet, eine eigene als Land, damit man die vernünftig ausstattet und wirklich massiv investiert. Und das nicht nur in so einer Haushaltslogik und in Richtlinienlogik, sondern dass man dort auch die Flexibilität und damit die Schnelligkeit hat. Weil ich habe auch das Gefühl, dass wir wahnsinnig viel Zeit verlieren. Und es nicht nur Bürokratie und Planung, sondern auch Entscheidungen getroffen werden. Auch die richtige Haushaltsstelle gefunden würde und so weiter und so fort. Ja, das ist nun mal genau das, was vor uns liegen muss.
Also heißt das aber auch für Sachsen, ne? Dass man die Schuldenbremse reformieren, weil wenn ich richtig informiert bin, haben wir die strengste in ganz Deutschland in Sachsen und sind gleichzeitig das zweitgeringst verschuldetste Bundesland in ganz Deutschland. Vor uns liegt nur Bayern. Mhm. Die haben noch geringere Schulden als wir. Und Schulden sind ja nicht Schulden. Ich weiß das immer aus meiner Arbeit als Bürgermeisterin in den 90er Jahren. Da waren die Dörfer ja kaputt. Das kann man ja nicht anders sagen. Vom Buswartehäuschen angefangen, und ich nenne immer meine 27 sandgeschlemmten Schotterdecken, die in den Siedlungen waren. Das waren die Straßen, so nannte sich das dann, weil die eben nur aus Schotter bestanden haben. Und nach jedem Regen ist dann der Gemeindehof Lofs gefahren und hat die wieder aufgefüllt, weil Riesenlöcher da waren. Mhm. Wenn wir damals nicht Schulden aufgenommen hätten, hätten wir diese Dörfer und diese Städte nicht so schnell entwickeln können. Und dadurch, dass wir sie so schnell entwickelt haben, Gewerbegebiete gebaut, die Straßen in Ordnung gebracht, die Infrastruktur saniert, konnten wir dann eben die Schulden auch abbezahlen, weil wir damit Ansiedlung produziert haben, Gewerbesteuereinnahmen produziert haben, Einwohner akquiriert haben und. Also das hat ja eine Folge, wenn ich investiere. Und diese Politik, die wir im Moment erleben, dass alle zurückhaltend sind und diese Investitionen nicht erfolgen, die erschreckt mich. Weil dieser Vorsprung, den wir uns eigentlich in den 90er Jahren erarbeitet haben, bis in die 2000er Jahre, der geht langsam verloren. Und deswegen finde ich, muss es Mut geben, dass wir wieder investieren. Und Schulden sind eben nicht Schulden, sondern wenn ich weiß, welche Perspektive die haben, wie ich die zurückzahlen kann, ist das ein gutes Instrument, das zu tun. Und das gilt fürs Land ganz genauso. Und wir brauchen nicht mal Schulden aufnehmen. Wir sollten uns nur die Töpfe anschauen, die wir haben. Ob das ein Pensionsfonds ist oder ob der Vorschlag, den gibt es ja auch, dass wir eine Art Sachsenfonds gründen, das vielleicht mit deinem so konvertibel, dass man sagt, lasst uns dort Investitionen reinpacken, Gelder reinpacken, dass wirklich investiert werden kann. Wir haben 300 Millionen im Schulbau nachzuholen. Von den Krankenhäusern bräuchten wir pro Jahr 400 Millionen. Pflegeheime habe ich gerade angesprochen. Das sind Gelder, die können wir nicht aus dem laufenden Haushalt entnehmen. Aber wenn wir die haben und das Bundesland sind, was genau dort den Vorsprung hat, dann werden auch Menschen zu uns ziehen und kommen. Und das ist ein Punkt, den kann man in unserer Sozialstudie genau nachlesen. dass genau diese weichen Standortfaktoren plus die Investitionen, die du genannt hast, das ausmachen, warum Menschen hierher kommen. Und das ist ein wichtiger Punkt, der wird im Moment aus meiner Sicht auch total vernachlässigt. Und das sollten wir wirklich jeden Tag den Menschen klar machen, wie wichtig das ist.
Kleiner Nebeneffekt der Investitionen in Krankenhäuser, in Schulen, wo auch immer, ist natürlich auch, dass die gerade schwächelnde Bauindustrie Aufträge
natürlich
bekommt.
Natürlich.
Ja, also das ist schon ein Problem, weil die Lage in der Wirtschaft ist besser als die Stimmung. Noch ist es robust, aber ist schon herausfordernd. Aber die Bauindustrie hat schon ein großes Problem.
Das Herzklinikum in Dresden.
Und deshalb wäre das eine Riesenchance für die.
Hat von uns 150 Millionen bekommen. Und da haben uns die Eigentümer gesagt, dass das die größte Investition in ganz Deutschland war. Das ist doch nicht in Ordnung. Also für uns in Ordnung, auch für andere nicht.
Gut, jetzt kommen wir zu der von dir schon gewünschten und andiskutierten Frage. Was passiert denn eigentlich jetzt bei dir in den nächsten Wochen?
Na, ich habe noch ein paar sehr schöne Termine, das muss ich ganz deutlich sagen. Das gehört ja auch dazu. Wir werden unser diesjähriges Sommerfest für Kinder, also Kinder- und Familienfest in Brandis feiern. Hast du da Lust, mal hinzukommen?
Wann ist
denn
das?
Würde dich ganz herzlich einladen. Jetzt muss ich direkt mal gucken, wann das ist. Das ist am, kleinen Moment, ja, hier steht's, 17. August in Brandis.
Okay.
Und das wird im Barockschloss stattfinden. Nicht, dass du denkst, nur in Moritzburg gibt es sowas.
Ja, wir haben es schon.
Ja, das mag sein. Aber das ist auch sehr schön.
Ja, bei uns wurde Aschenbrödel gedreht.
Das ist ja nur auch Vergangenheit. Bei uns wird die Zukunft organisiert. Ach. Für Kinder und Jugendliche. Du weißt, schlagfertig sind wir immer. Also insofern herzliche Einladung, da mal hinzukommen, weil das ist wirklich ein Familienfest. Und warum ist mir das so wichtig? Wir haben auch noch eine andere Studie. Das ist eine Kinder- und Jugendstudie, die wir durch unsere Kinderschutzbeauftragte gemacht haben. Und das ist das Thema Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen, ein ganz wichtiges Element. Machen wir uns nichts vor, wer Eltern oder Großeltern ist, der weiß, dass Kinder sehr viel am Handy sitzen, an ihren Laptops sitzen, an elektronischen Geräten sitzen. Das führt zu Einsamkeit, diese soziale Kommunikation. Und wir wollen das mit solchen Kinder- und Familienfesten wieder nach vorne treiben, weil alle hingehen können, von der Großmutter bis zum Enkelkind, alle. Und insofern, glaube ich, ist das ein sehr schönes Ereignis. Und du als sechsfacher Papa, das darf ich auch nochmal erwähnen, bist da mit Sicherheit ganz offen für solche Themen. Und da könnte ich dich herzlich einladen dazu.
Dankeschön. Freut mich.
Ja, und wir haben auch ein anderes gerade gefeiert, ein schönes Dankeschön-Veranstaltung. Es klingt immer so gefeiert, ne? Aber das sind die Alltagsbegleiter, die eben auch unheimliche Leistungen bringen für Menschen, die alleine sind. Wenn da jemand in seiner Wohnung sitzt und sich nicht raustraut, weil er sagt, ja, ich habe aber keine Lust, alleine in den Kaffee zu gehen, weil da gucken die Leute mich vielleicht komisch an. Wir kennen ja die Situation alle. Dann hat er den Alltagsbegleiter und der geht mit dem dahin. Und das sind über 5.000 in Sachsen. Und denen haben wir mal Dankeschön gesagt. Es war eine tolle Veranstaltung. Will ich auch hier nochmal tun, weil die Menschen unbezahlbar sind. Und du?
Na, also ich gebe zu, dass meine Kraftreserve jetzt auch langsam dem Ende sich neigt und ich mich wirklich auf ein paar Tage Urlaub freue. Aber vorher gibt es noch ein bisschen was zu tun. Zum Beispiel verleihen wir den Sächsischen Innovationspreis. Das finde ich immer eine ziemlich klasse Veranstaltung, weil das sind so die Ermutiger. Also das ist so in Zeiten, wo es immer nur um schlechte Laune geht, so dieses... Dort sind die Macherinnen und Macher, die Innovation vorantreiben, die sozusagen Lösungen präsentieren. Das finde ich immer natürlich erfrischend und das tut auch gut und diesen Preis verleihen wir. Und auch ich lade zu einem Familienfest ein. Auch jedes Jahr findet der Verkehrssicherheitstag auf dem Sachsenring statt. Diesmal findet er am 11. August statt. Und das finde ich wirklich klasse, dass sich diese Veranstaltung wirklich zu einem Familienfest entwickelt hat. Und da kann ich nur das bestätigen, was du sagst. Und das ist eine herzliche Einladung an dich, aber auch natürlich an alle, die jetzt den Podcast hören, dort mit hinzugehen. Und tatsächlich ist es aber so, ich freue mich jetzt auch auf ein paar Tage Urlaub. Und dann wissen wir alle, 1. September ist die Landtagswahl und vorher wird es genügend Wahlkampftermine geben. Ja, du hast bestimmt auch Urlaub.
Ich habe auch ein paar Tage Urlaub, da freue ich mich auch wirklich drauf, weil es wirklich eine anstrengende Zeit gewesen ist. Aber Mensch, Martin, ich glaube, das war eine schöne Zeit, die wir zusammen bisher erlebt haben. Wir wollen das ja weitermachen, da gibt es gar keine Frage. Und ich muss auch wirklich sagen, das macht Spaß, wenn man so zusammenarbeitet und wenn man sich so gegenseitig unterstützt, dass wir nicht nur in unser Ressort gucken, sondern zu unseren Nachbarressorts gucken. Das machen wir wirklich, das haben wir heute wieder im Kabinett auch bewiesen, dass uns das nicht egal ist, was in anderen Bereichen passiert. Und insofern auch mal an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit dir.
Danke, Petra. Es ist beruht auf Gegenseitigkeit, weil ich glaube, dass man wirklich nur erfolgreich ist, wenn man wirklich so ein Grundvertrauen hat zueinander, weil das braucht man, weil es gibt natürlich auch genügend Krisen, die auch in der Koalition auch untereinander ist und so weiter. Wenn man da nicht das Grundvertrauen hat, würde man nicht so gut zusammenarbeiten und das hat uns über die letzten Jahre wirklich geprägt und das war wirklich klasse und wir wollen es weitermachen, wir kämpfen so dafür. Ja, eine Einladung sprechen wir natürlich trotzdem nochmal aus, weil wir haben die ganze Familienfeste gesagt, 4. August. Am 4. August laden wir alle ganz, ganz herzlich ein zum offenen Regierungsviertel. Mhm. Dein Haus präsentiert sich
mit ganz vielen neuen Angeboten. Wir haben dieses Mal den Tierschutz im Vordergrund. Das heißt, es wird auch Tiere bei uns geben. Tiere gehen immer, ne? Das sagt man so, Kinder und Tiere. Also insofern, das wird eine schöne Sache. Aber wir werden auch wirklich gesundheitliche Themen ansprechen. Vom AIDS-Test, den man bei uns machen kann, mit Ärztinnen und Ärzten, wo man sofort sein Ergebnis bekommen kann. Also das sind nochmal Dinge, die wir vorher nicht so hatten. Bis hin zu Gesprächen in meinem Ministerium mit mir. Am Schreibtisch, also alles das, was man sich wünschen kann und ich lade auch herzlichst ein. Das wird ein schöner Tag, ich freue mich drauf. Hm.
Ja, also ich bin natürlich auch da in meinem Haus, wir werden noch rumgehen, wir werden uns sicherlich auch begegnen. Ja, Tiere zu toppen, ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig. Ich meine, es ist ein bisschen klischeehaft, wenn ich jetzt sage, bei uns gibt es starke Fahrzeuge, weil, sagen wir, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit seinen schweren Maschinen da ist und man kann sich das anschauen. Ach, kommt einfach, guckt euch alles an. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist tatsächlich der letzte Podcast, zumindest in dieser Legislaturperiode. Jetzt gehen wir in die Sommerpause, dann ist Wahl und dann werden wir sehen, wie es sich fortsetzt. Wir wollen eine Fortsetzung und dann gibt es auch den nächsten Podcast. Tschüss.
Tschüss.